Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Susanne Balthasar. Herzlich willkommen zu dieser Echtzeit, in der genau das unser Thema ist. Die Echtzeit. Ein Zeitkonzept, das hier ganz verführerisch gemeint ist, im Sinne von Unmittelbarkeit, Direktheit und Dabeisein.
Echtzeit bezeichnet die simultan zur Realität ablaufende Zeit.
Hier in Indien gehen die Menschen so mit der Zeit um, dass das Leben nicht in Stress ausartet.
Wir fuhren zu einem Gig, als Sgt. Pepper zum ersten Mal im Radio lief.
Es war die Geburt einer neuen Kunstform. Sie nahm Musik auf, die man eigentlich nicht außerhalb eines Tonstudios spielen konnte.
Da, wo man Zeit vergisst, ist man in intensivem Kontakt mit der Welt.
Eine Echtzeit über die Echtzeit, in der wir mit dem Pop-Experten Bodo Mrozek darüber sprechen, warum die Echtzeit bei Popmusikaufnahmen, anders als in der Klassik, keine Rolle mehr spielt. Wir treffen Leute, die mit Zeit echt anders umgehen, in Deutschland und in Indien. Und es geht noch um Porno, das Filmgenre, bei dem es besonders wichtig ist, dass die Zuschauer das Gefühl haben, live dabei zu sein. Echtzeit ist hier ein Gütesiegel, das manchmal schon im Titel wirkt. Eine, die sich mit genau diesem Thema beschäftigt hat, ist die Bochumer Medienwissenschaftlerin Leonie Zilch. Und sie habe ich als erstes gefragt, wie viel Zeit sie damit verbringt, Pornos zu schauen.
Oh, das ist ganz davon abhängig, ob ich mich gerade in der Schreib- oder Sichtungsphase befinde. Aber wenn ich jetzt ein neues Kapitel vorbereite, dann sind das schon ein paar Stunden am Stück oder
jeden Tag,
bis ich was jeden Tag, das vielleicht ein paar Tage lang. Und dann kommt wieder eine lange Phase eigentlich des Schreibens und Sortierens. Und wenn es dann in die Analyse geht, dann habe ich vielleicht ausgewählte Filme oder Clips, die ich dann mir nochmal langsamer angucke. Das kann dann auch über mehrere Tage gehen, aber da gucke ich dann ein und analysiere so Szene für Szene.
Und im Durchschnitt gucken Sie da mehr oder weniger als der normale Pornofilm-User?
Ich glaube, der durchschnittliche Porno-User guckt so 10 Minuten am Stück. Da würde ich sagen, ich gucke natürlich viel, viel länger. Allerdings ist jetzt die Frage, ob das halt tagtäglich ist. Also jetzt für meine Arbeit gucke ich jetzt nicht tagtäglich Pornografie. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem durchschnittlichen User ist, ob der das wirklich jeden Tag macht.
Beim Pornofilm ist ja auch in letzter Zeit die Livecam sehr populär geworden, also quasi die das Geschehen in Echtzeit tatsächlich abbildet. Wie schafft es der pornografische Film denn, diesen Anschein von Authentizität zu erzeugen?
Ja, das kommt natürlich sehr darauf an, von welcher Pornografie wir dann sprechen, weil es natürlich irgendwie sehr, sehr viele Pornografien gibt. Jetzt im Fall von den breiteren Mainstream-Pornos, sage ich mal, also die, wo man dann auch die Clips auf Pornhub oder so sehen kann, da hat sich in den letzten Jahren eigentlich so ein Stil entwickelt, den man als Gonzo-Pornografie bezeichnet. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass man vor allem sehr lange Einstellungen hat, also dass möglichst wenig geschnitten wird oder die Schnitte sehr geschickt vertuscht werden, damit eben so eine Illusion entsteht von dieser männlichen Potenz, die unendlich lang eigentlich andauert. Und bei feministischer oder queerer Pornografie ist es dann manchmal anders. Also da wird dann die Authentizität eigentlich auch vielleicht versucht zu erzeugen, indem betont wird, dass es sich natürlich um einen Film handelt. Natürlich bleibt der Sex trotzdem real und da gibt es dann schon auch mal mehr Schnitte, die mehr auf so eine, sag ich mal, Dynamik setzen, vielleicht auch mit Musik, wo dann die Authentizität eigentlich durch einen Rhythmus vielleicht vermittelt wird. Aber was man dann als authentisch empfindet als Nutzerin, ist natürlich dann sehr subjektiv.
Also gibt es da zwei verschiedene Varianten. Einmal der Film, der sich auch bewusst als Film inszeniert und dann den Film, der versucht, das eigentlich zu verstecken, dass es ein gemachter Film ist.
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil gerade bei Gonzo-Pornografie hat man tatsächlich häufig auch eben diese Point-of-View-Shots, also eine Handkamera, die dann manchmal auch der männliche Darsteller, meistens der männliche, in der Hand hat. Und da adressieren die Darstellerinnen aber häufig die Kamera, also sie gucken direkt in die Kamera. Das heißt, da ist schon eine Bewusstheit über das Medium da und es wird damit gespielt, aber natürlich insofern, als dass sich die Kamera dann eben in einer Position befindet, wo der Kameramann beteiligt ist am Sexakt. Also da geht es dann halt mehr darum, die Zuschauer ZuschauerInnen in so eine Position zu bringen, dass sie denken, sie wären jetzt selbst beteiligt. Aber da würde ich schon sagen, dass es dann eigentlich kein Vertuschen ist, sondern eigentlich ein explizites Ausstellen.
Wir haben jetzt über verschiedene Arten des Pornofilms gesprochen. Was mir jetzt dabei aufgefallen ist, Sie haben überhaupt nicht den klassischen Spielfilm-Porno erwähnt, wo die Handlung eigentlich, wo der Sex in einer Handlung eingebettet ist. Gibt es den überhaupt noch oder ist der durch diese Clips im Internet nicht mehr rentabel?
Den gibt es auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, die Clips zielen ja darauf ab, wenn man es jetzt mit Clips zu tun hat, die aus Filmen sind, die professionell produziert wurden, dass man über eine Plattform weitergeleitet wird auf die Seite des Studios und dann den Film im Idealfall kauft. Und da gibt es aber dann halt Unterschiede. Und ich würde sagen, wo es diese klassischen Spielfilm-Pornos gibt, ist jetzt im Mainstream-Bereich auf jeden Fall, sind das vor allem Pornoparodien. Also wo dann bekannte Spielfilme parodiert werden und daraus ein Porno gemacht wird. Also die haben dann natürlich auch diese witzigen Titel, wie zum Beispiel Die kleine Meerjungfrau, also The Little Mermaid heißt dann The Little Spermaid. Also ja, es ist, die sind sehr kreativ auf jeden Fall. Da gibt es die noch und die sind auch immer noch sehr, sehr beliebt und sehr aufwendig produziert, gerade was Kostüm, Maske und Kulisse angeht. Und natürlich gibt es so eine Spielfilmvariante dann vor allem in alternativen Pornografien. Also ich meine, Erica Lust ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel einer feministischen Pornofilmmacherin, die ganz klar mit dieser Spielfilmästhetik arbeitet und eine Rahmenhandlung schafft und in die dann der Sex eingebunden ist. Also es kommt, glaube ich, dann drauf an, wo man sich bewegt und wofür man sich interessiert. Aber vorhanden ist das alles noch.
Und in diesen Spielfilmen spielt da dieses Echtzeitgefühl auch eine Rolle?
Ich würde eher sagen, es geht dann um so eine Dynamik, die einfach dann entsteht und wo versucht wird, durch Schnitte die Dynamik des real stattfindenden Sexakts irgendwie wiederzuspiegeln. Ansonsten gibt es natürlich dann welche, die mehr in so eine dokumentarische Richtung gehen, die mit Echtzeit spielen oder die dann gezielt Amateurdarstellerinnen zeigen, wo es dann wirklich um Echtzeit geht. Also es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt Skin Like Sun und da geht es um ein Amateurpaar, das in einem lichtdurchfluteten Raum gezeigt wird und der Film geht dann 50 Minuten und da wird wirklich so gut wie fast gar nicht geschnitten. Also schon, weil es zwei Kameras gibt, aber die komplette Handlung ist fast nicht geschnitten. Also die werben auch damit, dass es fast in Echtzeit ist. Allerdings passiert auch in dem Film halt gar nicht so viel, weil man hat es halt mit ganz normalen Paar zu tun und das ist natürlich ungewohnt, jetzt vor der Kamera Sex zu haben. Und ich glaube, es braucht dann so eine Viertelstunde oder 20 Minuten, bis die überhaupt nackt sind. Und das ist natürlich ein ganz anderes
Sehen. Das muss man erstmal aushalten.
Ja, das kann ganz schön lang sein. Also die Bilder sind wunderschön, aber das hat natürlich dann die Frage, inwiefern das noch, also inwiefern das funktioniert, dann jetzt, sag ich mal, schnell zu erregen.
Ja. Na gut, das ist dann vielleicht ein anderer Punkt, dass wenn es dann tatsächlich real ist und Echtzeit ist, dass es dann vielleicht gar nicht mehr das ist, was man sehen möchte, oder?
Ja, ja.
Würden Sie sagen, dass dieses Echtzeitgefühl da tatsächlich der wichtigste Faktor ist oder ist das nur einer von vielen?
Wichtig ist natürlich erstmal, jetzt für Pornografie natürlich, dass der Sex stattfindet vor der Kamera. Also das ist so, glaube ich, so der Hauptpunkt, dass man das irgendwie nicht faken kann. Also nicht, wenn man halt, also genau, aber deswegen würde ich schon sagen, dass vielleicht die Kamera, die drauf hält, wichtig ist, dass man halt eben sieht. Also deswegen ist in Pornografie sind ja auch, sage ich mal, diese ganzen, man nennt die dann meistens Meat Shots, also Fleischshots, dass man halt wirklich die Genitalien sieht, wie sie miteinander interagieren, als Beweis, dass tatsächlich Sex stattgefunden hat. Während man halt es bei Spielfilmen ja eher kennt, dass dann irgendwie weggeschnitten wird und man sieht so zwei Körper aus einer sehr weiteren Perspektive,
genau,
wo man halt
die
jetzt
Decke
nicht
drüber
sieht, ob der. Genau, da kommt dann die Decke drüber. Ja, also insofern würde ich sagen, ich glaube, der Zeitaspekt ist insofern wichtig, als dass man sich halt die Zeit nehmen muss, zu zeigen, dass tatsächlich Sex stattfindet vor der Kamera. Aber dass dann geschnitten wird oder nicht, das hängt dann sehr von dem gewählten Stil ab.
Sagt Leonie Zilch, Bochumer Medienwissenschaftlerin, die erforscht, wie Pornofilme das begehrte Live-Gefühl erzeugen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Echtzeit, unser Thema jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur, ist nicht mehr nur das, was wir erleben. Die Echtzeit ist inzwischen überall. Es gibt Live-Übertragungen in den Medien, Livestream im Netz und mit Social Media fühlt sich auch das haarklein dokumentierte Leben der anderen an, als wären wir dabei. Kehrseite davon ist unter anderem sowas wie FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Den Anschluss zu verlieren an die Ereignisse, das Zeitgeschehen, die Echtzeit eben. Und in dem Zusammenhang werden dann jetzt doch wieder ganz andere Konzepte von Gegenwart interessant. Lydia Heller hat das für uns recherchiert. Hallo.
Hallo.
Was wären denn die Alternativen zu unserem hektischen Zeitkonzept?
Naja, zum Beispiel, indem man sich diesem Imperativ, nachdem man eben immer überall dabei sein soll und immer alles mitkriegen soll, indem man sich dem in irgendeiner Weise widersetzt. Und es gibt ja Leute, die das versuchen, die eine andere Vorstellung davon haben, zum Beispiel, was Echtzeit ist oder was Gegenwart ist. Zum Beispiel war ich bei Stefanie Kunz, die ist Psychologin und Achtsamkeitstrainerin.
Also Achtsamkeit, diese Stressbewältigungsmethode, die seit ein paar Jahren so populär ist?
Das ist, glaube ich, schon wieder fast ein Schritt zu lösungsorientiert gedacht. Denn erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei Achtsamkeit um Innehalten und um Wahrnehmen.
Ja, wir machen eine kleine Übung, die dazu dienen kann, sich im Alltag immer mal wieder rauszuziehen und sich mit sich selber zu verbinden.
Okay, muss ich mich hinstellen,
sitzen? Nee, Sie können sitzen bleiben. Und Sie lehnen sich einfach zurück und machen mal die Augen zu.
Das habe ich tatsächlich dann auch gemacht. Das kannst du jetzt ja auch mal eben mitmachen.
Und gucken erstmal, wie geht es dem Körper im Moment? Einfach hineinspüren. Mal, wie geht es den Beinen?
Soll ich jetzt antworten oder soll ich es einfach nur ganz still?
Okay. Dem Becken. Einfach hineinspüren. Nicht um was zu ändern, sondern einfach nur um zu wissen, was ist.
Merkst du schon was?
Ja, also wenn ich jetzt in mich hineinspüre, dann merke ich vielleicht, dass ich ein bisschen gestresst bin, weil heute viel zu tun ist oder weil ein Kollege mich geärgert hat. Soll ich diese Gefühle dann nicht mehr zulassen, das alles wegatmen?
Das habe ich auch gefragt und nein, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollst du das gerade nicht machen. Also du sollst Gefühle nicht verdrängen, auch keine negativen, sondern du sollst sie wahrnehmen und dann sollst du auf dieser Basis Entscheidungen treffen. Also wenn du merkst, du ärgerst dich, dann sollst du überlegen, ärgere ich mich jetzt wirklich darüber, dass ich zu viel Arbeit habe oder ist es vielleicht was anderes? Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, sollst du dann überlegen, ob ich das so hinnehmen muss, also ob du das jetzt so hinnehmen willst oder ob du vielleicht was ändern willst oder solltest.
Ein Blick nach innen wenden und dann auch den Geist loslassen. Gucken, wie ist gerade meine Gemütsverfassung? Und dann alles loslassen. Und dann kann man im Grunde genommen mit seinem Alltag weitermachen und ist aber mal zwischendrin angedockt bei sich und weiß, ah, so geht es mir jetzt gerade.
Ja, ich bin tatsächlich warm geworden. Das waren jetzt nur 4 Minuten, ne? Eigentlich soll man das länger machen?
Nee, das reicht. Ist, um im Alltag mal irgendwie Stopp zu machen, reicht das vielleicht.
Tja, die Trainerin scheint auf jeden Fall ein Rezept gefunden zu haben, wie sie ganz entspannt wird. Sie klingt auf jeden Fall schon mal sehr gechillt. Ich werde aber den Eindruck nicht ganz los, dass es da doch auch stark um Optimierung geht. Ein bisschen ist das doch wie Aufräumen mit Marie Kondo, nur für den Geist.
Selbstverbesserung ist eine subtile Aggression gegen sich selbst. Das hat Stefanie Kunz zumindest gesagt, als ich sie auf diesen Punkt Optimierung angesprochen habe. Also zumindest ihr, würde ich sagen, ging es wirklich eher um diesen Stopp im Alltag.
Inwiefern hat Achtsamkeit auch mit Wahrnehmung von Zeit zu tun? Also richtig mit Wahrnehmung von Zeiträumen oder von einer bestimmten Wahrnehmung des gegenwärtigen Geschehens?
Ja, das ist ja im Grunde der Kern von Achtsamkeit, dass wir versuchen, die Gegenwart wirklich wahrzunehmen. Und es macht natürlich unterschiedliche Dinge mit Zeit. Also eine Sache ist zum Beispiel, das Gehirn der meisten Menschen, die ich kenne oder hier sehe, hat sich an den Modus der Effektivität gewöhnt. Also Leute können im Grunde genommen nicht mehr nicht effektiv sein. Die Leute machen dann auch effektiv Yoga oder meditieren effektiv oder versuchen sich effektiv auszuruhen. Und wir versuchen wieder dieses zweckfreie Einfach-Dasein zu üben, weil die meisten von uns das wirklich verlernt haben.
Was vielen wohl tatsächlich überhaupt erstmal bewusst wird in dem Moment, in dem sie dann ihre gewohnten Routinen mal durchbrechen, dass die dann mit sich selber so gar nichts anzufangen wissen, wenn es keine äußeren Zwänge gibt. Und deshalb ist wohl Achtsamkeitstraining für viele Leute auch erstmal total unangenehm. Das ist zumindest Stefanie Kunz' Beobachtung, die sagt, das macht die Leute oft total nervös, wenn die mal so ohne Zweck in der Welt sein sollen.
Und dann alles loslassen.
Susanne?
Ja?
Nervös jetzt?
Naja, eigentlich nicht. Ich mache ja selber auch Yoga und da ist mir das nicht fremd. Aber jetzt bin ich im Arbeitsmodus. Da sind die Entspannungsrituale natürlich schon weit weg. Andererseits geht es im Journalismus ja auch genau darum. Also Dasein im Sinne von an Ort und Stelle sein, etwas miterleben und anderen ein Bild von Ereignissen in Echtzeit vermitteln. Aber
loslassen tut man da natürlich nichts.
Mm, das stimmt, ne? Aber das verfälscht diese Bilder von Gegenwart vielleicht sogar manchmal. Zumindest hatte ich diesen Gedanken, nachdem ich dann meinen anderen Gesprächspartner getroffen hatte, Florian Havemann, ein Mann mit, ja, so würde man das, glaube ich, nennen, bewegter Vergangenheit. Also der war DDR-68er, dann in den Westen geflohen, dann Schriftsteller und Elektriker und Gebäudereiniger viele Jahre. Und dann nach der Wende war er Laienrichter am Verfassungsgericht in Brandenburg und jetzt ist er Maler in Berlin. Der hat so eine Art Laden, Werkstatt, Atelier im Prenzlauer Berg.
Hallo.
Hallo.
Und da sitzt er jetzt so jeden Abend ab 19 Uhr und malt da an seinen Bildern.
Als verkrachte Künstlerexistenz oder wo würdest du ihn da einordnen?
Also er hat Mäzene, ne? Also der ist kein verkrachter Künstler. Aber auf jeden Fall ist er ein Mensch, für den Zeit offenbar einen ganz anderen Stellenwert hat. Das ist mir ziemlich schnell klar geworden. Zum Beispiel gleich, als ich ihn gefragt habe, wie die Bilder entstanden sind, die bei ihm an der Wand hängen.
Also ich bin sozusagen am Anfang immer sehr schnell, lege das Bild so an, also als Konstruktion oder sowas. Und dann gucke ich mir die Bilder an und dann sagen mir die Bilder, was ich als nächstes zu tun habe. Und irgendwann kommen keine Befehle mehr. Dann ist das Bild, habe ich es fertig gemacht. Aber das weiß ich nicht, wann es ist.
Tja, da treffen sich dann Achtsamkeit und Kunst. Also aus der Perspektive, dass Havemann sich bewusst außerhalb der üblichen Zeitabläufe stellt, um zu erkennen, was die ganz konkrete Aufgabe für ihn selbst ist?
Das würde ich so interpretieren, ja. Und ich glaube, Florian Havemann selber, der würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Der war ja mehrmals in seinem Leben tatsächlich sowas wie eine Person des öffentlichen Interesses. Da gehörte mir ein Teil der Aktualität, hat er das genannt. Das fand ich ganz nett in unserem Gespräch. Und dann war er wieder jahrelang ganz vergessen, also ganz jenseits von dem, was für die meisten Leute so Aktualität ist oder Gegenwart. Und heute sagt er aber, dass genau diese Zeiten ganz wesentlich waren. Also, dass er zum Beispiel seine Arbeit als Richter ganz anders gemacht hätte, wenn er nicht diese Erfahrung als Reinigungskraft zum Beispiel gemacht hätte. Und deshalb kann er auch diesem Konzept Live-Berichterstattung kann er so gar nichts abgewinnen.
Man kann nur was über etwas berichten, was man selber erlebt hat und nicht, wo man schon hinkommt, um darüber zu berichten. Und das ist der Tod, wo man nur noch Medium ist, sozusagen, um etwas draus zu machen. Ich will nur was erleben oder mitkriegen, dabei sein, damit ich was draus machen kann. Und dann will ich auch noch Geld dabei verdienen. Das heißt, ich verkaufe letztendlich andere Leute. Fortwährend. Und ich bescheiße sie nach Strich und Faden, indem ich so tue, als ob ich mich für sie interessieren würde. Was ich nicht tue. Das ist nicht das Leben, das ist nur die Ausbeutung des Lebens.
Da ist er aber richtig in Fahrt gekommen.
Ja. Aber seiner Erfahrung nach ist ja auch das, was wir so als Alltag und als Gegenwart wahrnehmen, immer auch ein Produkt der Leute, die die Macht haben und eben auch die Macht über die Bilder und der Meinung. Und deshalb ist er auch dann nochmal ein bisschen ärgerlich geworden, glaube ich. Und zwar, als ich ihn dann später nochmal darauf angesprochen habe, dass er ja oft auch als Zeitzeuge herangezogen wird, so in Bezug auf seine Vergangenheit als Teil der DDR-Dissidentenszene zum Beispiel.
Da lasse ich mich auch immer wieder in Anspruch nehmen. Zuletzt auch in einem Dokumentarfilm über meinen Freund Thomas Brasch. Ich werde es nie wieder tun. Ich mache es nicht mehr. Ich bin kein Zeitzeuge mehr.
Was ist das?
Weil man dort benutzt wird von Leuten, die ihre Sache machen wollen und die einen dann irgendwas abfragen und was und einen benutzen. Und dann hat man keinen Einfluss darauf, was von dem, was man gesagt hat, in dem Ergebnis vorkommt. Vielleicht lege es mir daran, diesen einen Satz, der mir das Wichtigste ist, dass der, wenn ich mich zu meinem Freund Thomas Brasch Äußere auch vorkommt. Und der kommt dann nicht vor. Will ich nicht mehr.
Da können wir jetzt alle mal drüber nachdenken.
Und dann vielleicht aber nicht gleich loslassen und zurück in den Alltag.
Ist das Fazit von Lydia Heller. Sie hat zum Thema Echtzeit mal innegehalten und nach anderen Konzepten von Gegenwart gesucht. Danke für den Besuch.
Gerne.
Beim Thema Echtzeit reden wir jetzt über Popmusik. Bei mir im Studio ist Bodo Mrozek, Historiker und Pop-Experte. Gerade ist sein Buch Jugendpop-Kultur bei Sukamp erschienen. Hallo Herr Mrozek, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Balthasar.
Echtzeit und Popmusik, da geht es eigentlich nur noch um die Zeit, in der wir die Musik hören und natürlich um das Live-Konzert. Bei der Produktion spielt die Echtzeit eigentlich keine Rolle mehr. Der Technik sei Dank müssen Musiker nicht mehr zusammen im Studio stehen und einspielen. Sie können zu unterschiedlichen Zeiten und sogar auf unterschiedlichen Kontinenten aufnehmen. Herr Mrozek, wann hat das eigentlich angefangen, dass jeder seins macht?
Das hat eigentlich so nach dem Krieg, kann man sagen, in den 40er, 50er Jahren, vor allem aber in den 60er Jahren haben sich die Produktionsverfahren ungeheuer spezialisiert. Und Musik ist ja eigentlich die Kunst, wo wir Zeit überhaupt ästhetisch genießen. Wir markieren ja gewissermaßen durch verschiedene Tonhöhen, Rhythmiken und Takte eigentlich bestimmte Zeitebenen. Mehr als vielleicht bei einem Bild, was man eher in einem Moment auch erfassen kann. Und im Studio ist eigentlich in den 60er Jahren das Verfahren so hoch spezialisiert worden, dass man sagen kann, dass das Live-Ereignis eigentlich hinter die Studioproduktion zurückgetreten ist.
Und was war das für eine Technik, die da benutzt worden ist?
Also das ist vor allem die Mehrspurtechnik. Man kann also mit dem Tonband in verschiedenen Schleifen unabhängig voneinander, zeit- und ortsunabhängig voneinander, jetzt Aufnahmen machen und die im Nachhinein übereinander legen. Und damit ist die Studiotechnik eigentlich dem Live-Konzert überlegen. Der Ort der Originalproduktion ist damit eigentlich nicht mehr die Bühne, sondern es ist damit das Studio.
Heute hat sich das ja noch ein bisschen verschärft. Also die technischen Möglichkeiten durch den File-Transfer über Internet, da sind die Räume und die Abstände, in denen die Musiker die Zeit aufnehmen können, ja noch mal größer geworden, oder? Wie hat sich das ausgewirkt?
Genau, also wir haben eigentlich jetzt vom Studio als dem Ort der Originalproduktion inzwischen eine Verschiebung hin zum Laptop, zum Home Recording. Die technischen Möglichkeiten sind so günstig geworden und so portabel geworden, dass heute eigentlich Produktion auch gewissermaßen im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer vom Bedroom Studio sprechen wir da stattfinden kann. Und diese Produkte, also die vorproduzierten Musikstücke oder Versatzstücke, die dann wieder zusammengesetzt werden können, die werden heute eben über File-Sharing-Börsen im Internet gehandelt oder auch getauscht. Interessant ist aber, dass es dann auch wieder eine Gegenbewegung gibt. Also wenn mit der Studioproduktion in diesen sehr advanced Verfahren, wie es etwa Phil Spector in Kalifornien mit der Wall of Sound kultiviert hat, wo inzwischen ganze Sinfonieorchester im Studio auftraten oder die Beatles mit ihren experimentellen Alben, dann gab es eben diese Verschiebung, dass man eigentlich das auf der Bühne in dieser Perfektion gar nicht mehr wiederholen konnte. Die Gegenbewegung ist aber jetzt, dass trotz dieses perfekten Studio-Sounds wieder eine große Hinwendung zum Live-Geschehen stattfindet und dass es dann auf Festivals eben zum Beispiel der DJ ist, der dann live in diesem Moment in Echtzeit, wenn man so will, diese vorproduzierten Versatzstücke von Musik zusammenmischt. Und das gutiert dann einem Publikum eben doch als Authentizität, dass das eben echt auf der Bühne passiert und damit einen performativen Charakter hat. Der Performance ist ja auch immer der Moment oder die Möglichkeit des Scheiterns eigentlich eingeschrieben. Also es gibt eine gewisse Spannung dadurch, dass Dinge jetzt nicht nur fertig vorgemischt abgespielt werden, sondern dass dieser Studioprozess, wenn man so will, live auf der Bühne beim Festival vor der Tanzfläche zum Beispiel passiert.
Gibt es denn auf der anderen Seite auch wieder Musiker, die das Unperfekte suchen und dann eben wieder ganz revolutionär zum Einspielen zusammen als Band ins Studio gehen?
Klar, also in dem Moment, wo eigentlich Produziertheit, wie man sagen kann, zum Merkmal von Popmusik geworden ist, und das hat sich in den vergangenen Jahren nochmal verstärkt. Es gibt ja kaum eine Popstimme in erfolgreichen Popsongs, die nicht stark vocoderhaft bearbeitet ist oder mit anderen Effektmitteln verzerrt ist. Also in dem Moment, wo Produktion das Hauptmerkmal der Musik ist, gibt es natürlich immer wieder Gegenbewegungen, etwa im Folk oder Neo-Folk oder in diesen Liedermacher-Bewegungen, wo wir auch Leute haben, die dann das auch wieder über technische Mittel vernetzt, etwa auf YouTube alleine mit der Gitarre, mit der akustischen Gitarre sitzen. Also das sind natürlich immer wieder Gegenbewegungen, die auch dagegen ansteuern.
Naja, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob da ein Sänger mit Gitarre sitzt oder eben eine ganze Band zusammenkommt, ne?
Die Idee, dass die Musik auch vielleicht ein Bühnengeschehen nachahmt, wie es ja in der klassischen Musik noch ganz stark der Fall ist, wo es um die Aufführung geht, wo jetzt auch Hardcore-Fans der Klassik sagen würden, eine Konserve kann in gar keiner Weise das Erlebnis auf der Bühne reproduzieren. Das ist im Grunde genommen gar keine Kunst, das ist eine Kopie. Das hat sich bei der Popmusik eben schon seit Jahrzehnten umgekehrt. Und es ist eigentlich nicht mehr das Studio, was versucht, die Bühnenreproduktion nachzuahmen, sondern das Umgekehrte ist der Fall. Das Studio ist eigentlich der Ort, wo durch technische Möglichkeiten, wo das Verfahren der Musikherstellung auch arbeitsteilig geworden ist und etwa der Soundingenieur oder die Produzenten im Grunde genommen ähnlichen Rang eingenommen haben wie die Musiker. Also das Verfahren ist auf technische Produktionsweisen verlagert worden. Und da man im Studio in der Regel nicht dabei ist, ist es eigentlich schon so, dass die die Echtheit oder die Echtzeit, dass das eigentlich nicht mehr das Bestimmende ist, was die Fans jetzt umtreibt.
Sagt Pop-Experte Bodo Morzek und mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum das Live-Einspielen bei der Musikproduktion fast keine Rolle mehr spielt. Danke, dass Sie da waren.
Bitteschön.
Bei uns ist die Zeit eng getaktet. In Indien dagegen ist Zeit ganz anders. Sie ist dehnbar. Kommt der Bus gerade nicht, kommt er vielleicht später, aber vielleicht auch erst morgen. Viele folgen hier ihrer individuellen Zeit. Kaum einer kommt pünktlich zu einem Termin oder einer Einladung. Auf der anderen Seite wird die Zeit auch sehr genau genommen. Uhren umstellen gehört deshalb zum täglichen Geschäft unserer Südasien-Korrespondentin Silke Dittrich.
In Südasien ticken die Uhren überall anders. Bei jeder Reise in ein anderes Land muss die Uhr umgestellt werden. Manchmal nur um Minuten. Von Indien aus nach Nepal zum Beispiel 15 Minuten nach vorn, nach Bangladesch 30 Minuten. In Pakistan ist es umgekehrt. Dort ist es immer eine halbe Stunde früher als in Indien. Diese Grenzländer, so hat es den Anschein, wollen auf gar keinen Fall die Zeit mit dem großen Nachbarn Indien teilen. Oder umgekehrt, denn der Nordosten von Indien liegt noch weiter im Osten als Bangladesch, hat aber die Uhrzeit von Indien, was zur Folge hat, dass die Menschen dort immer schon den Nachmittag im Dunkeln verbringen müssen. Eine komplette Zeitreise allerdings findet auf dem Weg nach Afghanistan statt. Vor kurzem haben die Menschen dort Neujahr gefeiert und leben nun im Jahr 1398. In Indien selbst muss man sich allerdings auch an eine andere Zeitrechnung gewöhnen. In diesem berühmten Bollywood-Song aus den 70er Jahren singt der Hauptdarsteller: Die Uhr, die tickt und tickt und tickt. Die Momente bilden eine Kette aus gestern, heute und morgen. Gestern und morgen, dafür gibt es auf Hindi auch nur ein und dasselbe Wort: Kal. Anders als in Deutschland läuft in Indien die Zeit nicht ab. Sie wiederholt sich. Das hängt mit dem Hinduismus zusammen. Hindus glauben daran, dass sich Leben und Tod im Kreislauf wiederholen. Nach dem Leben kommt die Wiedergeburt. Die Händler auf dem Uhrenmarkt in der Altstadt von Delhi philosophieren gerne darüber, warum in Indien die Uhren ein wenig anders ticken als im Westen. Die Zeit ist nicht wichtiger als das Leben selbst, sagt der Uhrenverkäufer Niranjan. Hier in Indien gehen die Menschen so mit der Zeit um, dass das Leben nicht in Stress ausartet. Stress macht dich krank. Ihr Deutschen müsst lernen, loszulassen. Vielleicht nicht ganz, aber ja schon ein bisschen loslassen. Also wir sollten nicht gleich nervös werden, wenn Termine hier nicht eingehalten werden oder eine Verabredung niemals zur abgemachten Zeit erscheint.
Indians are not punctual. Most probably.
Inder glauben nicht an das Konzept der Pünktlichkeit, also sind wir auch nicht pünktlich, sagt Rajinder. Sein Geschäft liegt in einer der ältesten Uhrenmachergassen in der Altstadt von Delhi. Es heißt Rajinder Times, also Rajinders Zeiten. Die meisten Inder, sagt er, folgen ihrer ganz eigenen Zeit. Die Zeit ändert sich für jeden Menschen selbst. Etwa alle 4 bis 5 Jahre gibt es einen großen Einschnitt. Es heiratet jemand in der Familie, ein Kind wird geboren, es stirbt jemand, sagt der grauhaarige Uhrenverkäufer mit Halbglatze. Aber auch er hat sich den modernen Zeiten anpassen müssen. Zu seinem Angebot gehören nun auch Uhren aus chinesischer Massenware. Zeit ist auch in Indien wichtig, meint Rajinder. Aber die Menschen hier sagen sich, dass sie ihre Aufgaben erledigen, wenn die Zeit dafür reif ist. Ausgerechnet Rajinder, der sich darauf spezialisiert hat, die Zeiger alter Uhren auszuwechseln, sagt, bei den Indern gehe es nicht um Sekunden, Minuten oder Stunden. Es gehe eher um den Fluss des Lebens. Immer weiter und immer weiter.
Polychronistisch heißt übrigens das Zeitkonzept, bei dem die Zeit kreisförmig vergeht. Und wenn alle der einen linearen Uhr folgen, wie im Westen, heißt das monochroistisch.
Kleine Perle Glück. Geschichten aus dem Neubaugebiet der Herzen. Aufgeschrieben und gelesen von Carsten Schneider.
Für das Ehepaar aus unserer Serie läuft alles prima. Sie freuen sich an Haus und Garten und am allermeisten an sich selbst. Doch wie findet man Anschluss im neuen Ort rund um das Neubaugebiet? Vielleicht sollte sich mindestens einer von beiden gesellschaftlich ein bisschen engagieren. Der Plan ist schnell gefasst.
Ob ich wohl ein Ehrenamt annehmen wolle? Fragt meine Frau. Zwischen uns streckt sich der Frühstückstisch. Tja, stocke ich unbeholfen. Naja, es ist sicherlich schön, beim sommerlichen Ehrenamtsball zu tanzen, mitten in der festlich geschmückten Stadtsparkasse, und alles winkt, die Zeitung knipst und ich lächele und du lächelst. Und dann schenkt der Bürgermeister mir den ersten Tanz. Vorzugsweise mit seiner Mutter, der rüstigen alten Dame aus dem ersten Stock der hiesigen Irrenanstalt am Ortsausgang. Von dort winkt sie den vorbeifliegenden Spukgespenstern. Sie war eine der ersten, die die Gespenster im Ort bemerkte. Der Pfarrer blieb lange skeptisch, schon von Berufswegen. Ich gab mich offen und schrieb meinen Namen in die Liste der Geisterjäger, ganz oben. Wir waren zu fünft, ehrenamtlich, fünf Geisterjäger. Wir trugen dunkle Kappen aus dem alten Konvent der verfallenen Kapuzinerkirche. Der Pfarrer segnete uns, bekreuzigte uns und dann ab nach draußen. Der Abend begann normal. Sonne runter, Nacht rein, dunkel, eine Stille, zweite Stille, ein Käuzchen, ein Knackchen. Huch, huch, ja, was ist das denn? Was denn? Da, das Knackchen. Da, nein, das war ein Käuzchen. Nein, aber es knackst doch. Was knackst? Na da im Gebüsch, es knackst doch. Das, was, wer, wie, nein, sagen wir alle sechs durcheinander. Alle sechs? Wieso denn alle sechs? Nochmal durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Ich spüre die erste Gänsehaut des Abends. Wir zählen nochmal durch. Eins, zwei, drei, wir sind schon zu acht. Ich schlage vor, dass wir jetzt alle die Masken und Kapuzen abnehmen. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Aber fünf von uns sind streng dagegen. Der Vorschlag fällt durch. Stattdessen sollten wir uns aufteilen, heißt es, vereinzeln. Doch als bis zum Ende der Geisterstunde nichts geschieht, gehen wir nach Hause, alle zwölfe. Einer bringt mich bis zur Tür. Meine Frau sitzt wartend in der Küche und zittert im Negligé. Als ich meinem Nachtkakao die Haut abziehe, kratzt es hässlich an der Küchenscheibe. Nicht gut für die Fingernägel, sehr schlecht für die Scheibe. Meine Frau stellt sich strikt dagegen, diese Person bei uns einzulassen. Die Türe bleibt zu, sagt sie. Und schon gar nicht dürfe ich der Person in die Augen schauen, sagt sie. Vor dem Fenster beginnt es zu wimmern. Nicht hinhören, nicht in die Augen schauen. Wir legen uns zu Bett. Und in derselben Nacht soll die Mutter des Bürgermeisters aus der Anstalt geflohen sein. Es stimmt, in bösen Nächten kann man sie gut hören. Vielleicht heute Nacht? Doch das ist eine andere Geschichte. Und die wird ein andermal erzählt.
Uah, schaurig geht diese Folge Kleine Perle Glück zu Ende. Und das war's auch von der Echtzeit. Uns hören Sie wieder in der nächsten Woche oder zwischendurch als Podcast. Ich bin Susanne Balthasar. Tschüss und einen schönen Tag noch.